Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Martin Winkelheide. Guten Morgen, willkommen zur Sprechstunde. Gut und ausreichend lange zu schlafen ist wichtig für unsere Gesundheit. Das Schlafbedürfnis, das kann sehr unterschiedlich sein. Manche Menschen brauchen 6 Stunden, um sich morgens frisch und erholt zu fühlen. Andere 8 oder 9 Stunden oder sogar 10 Stunden. Ein gestörter Schlaf beeinträchtigt die seelische Stabilität. Es kann das Entstehen einer ganzen Reihe von Krankheiten begünstigen. Viele Menschen machen im Schlaf auch Geräusche. Männer schnarchen häufiger als Frauen. Das Schnarchen stört vor allem Bettgenossinnen oder Bettgenossen. Handlungsbedarf gibt es aber dann, wenn zusätzlich zum Schnarchen es dann noch zu Atemaussetzern kommt. Eine solche Schlafapnoe sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Schlafstörungen und Schlafapnoe, unser Schwerpunktthema heute. Wenn Sie Fragen haben, dann können Sie gerne anrufen. 00800 4464 4464, das ist die Nummer des Hörertelefons. Sie können uns auch gerne schreiben, Mails an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und denken Sie dran, wenn Sie zurückgerufen werden mögen, dann schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer in die Mail hinein. Ich darf Ihnen unseren heutigen Experten vorstellen, Professor Christoph Schöbel. Er leitet das Schlafmedizinische Zentrum an der Ruhrlandklinik, dem Westdeutschen Lungenzentrum, am Universitätsklinikum in Essen. Schönen guten Morgen, Herr Professor Schöbel. Schön, dass Sie hier sind.
Schönen guten Morgen, ich freue mich.
Wie viel Schlaf braucht der Mensch? Das ist sehr unterschiedlich, ne?
Genau, das ist sehr unterschiedlich und ehrlich gesagt ist es fast genetisch fixiert. Sie hatten es schon gesagt, es ist wie immer in der Welt, es ist immer eine Normalverteilung. Ja, das heißt, wir wissen, die Masse der Leute braucht zwischen 6 bis 8, 9 Stunden Schlaf.
Aber es gibt auch welche, die mit 5 auskommen?
Ist immer die Frage, sagen die das nur oder reicht es denen wirklich? Weil in der Tat ist es wirklich so, wir alle wissen eigentlich insgeheim, wie viel man wirklich braucht, um ausgeschlafen zu sein. Das kriegen wir spätestens mit, wenn wir am Wochenende sind, wenn Urlaub ist. Dann wissen wir auch, wie lange können wir wirklich ausschlafen. Das ist ehrlich gesagt auch immer ein Gradmesser, wie viel sie wirklich brauchen. Das heißt, wenn sie wirklich nicht wissen sollten, wie viel sie brauchen, um ausgeschlafen zu sein, probieren sie das Ganze mal aus in einem 2-wöchigen Urlaub. Das Problem ist nämlich, wenn wir unter der Woche kürzer schlafen, weil wir Termine haben, weil wir früh raus müssen, weil die Arbeit ruft oder Verpflichtungen da sind, dann kann es passieren, dass wir wirklich zu wenig schlafen, als es eigentlich notwendig ist und wir eine Schlafschuld aufbauen, die wir dann zum Teil am Wochenende abbauen können. Und deswegen macht es Sinn, in einem längeren Urlaub mal zu gucken, ohne Wecker ins Bett zu gehen, wann man müde ist, auszuschlafen, ohne dass der Wecker klingelt, um zu wissen, wie lange brauche ich wirklich, um ausgeschlafen zu sein.
Aber heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, eigentlich schlafen die meisten zu wenig?
Ja, in der Tat ist es so, dass gerade in der Leistungsgesellschaft, ich meine, wir sind 24 Stunden rund um die Uhr erreichbar, können uns ablenken, daddeln noch am Telefon oder am Smartphone, gehen eigentlich später ins Bett, als wir es vielleicht eigentlich müssten, um genügend Schlaf zu bekommen. Und in der Tat ist es so, dass wir davon ausgehen, dass viele Leute schlafdepriviert sind, sprich eine Schlafschuld, eine chronische Schlafschuld aufgebaut haben. Und je nach den Anforderungen im Berufsleben kann sich auch ein sozusagen sozialer Jetlag aufbauen, ja, den man gerade am Wochenende dann häufig die Auswirkungen merkt, gerade wenn man am.
Aber es lässt sich nachschlafen?
Es lässt sich nachschlafen, Sie haben recht, ich hatte es gerade gesagt, so ein bisschen kann diese Schlafschuld am Wochenende abgebaut werden, allerdings auch nur zum Teil.
Lässt sich vorschlafen?
Das so ist schwieriger.
Okay. Es gibt ja viele Menschen, die Probleme haben, einzuschlafen. Das ist ja, klingt ja wie ein Widerspruch. Wir schlafen zu wenig und trotzdem eigentlich müssen wir ständig müde sein.
Genau. Da muss man sich vor Augen führen, was heißt es einzuschlafen? Schlaf kann ich nur bedingt beeinflussen. Das heißt, ich kann zwar versuchen, mir Zeit und Raum zu geben, allerdings ist es ganz, ganz wichtig, dass man in die Entspannungsphase reinkommt. Anspannung ist der Feind des Schlafes. Und je größer die Anspannung ist, umso weniger tut mir den Körper den Gefallen einzuschlafen. Das heißt, der Körper braucht eine gewisse Vorbereitungszeit, damit wir gut in den Schlaf finden. Und wenn ich sozusagen bis kurz vor dem Bett körperlich aktiv bin, geistig aktiv bin, vielleicht mir noch einen Film angucke, der mich auffühlt oder eine Reportage, die mich auffühlt, dann brauche ich mich nicht zu wundern, dass es nicht so gut gelingt, dass ich einschlafe.
Aber das ist eigentlich merkwürdig, ne? Also wenn jeder, der kleine Kinder hat, der weiß, man braucht straffe Abläufe sozusagen nach dem Essen, dann wird Zähne geputzt, dann wird noch eine gute Nachtgeschichte gelesen, vielleicht noch ein bisschen Musik gehört und dann geht's ab ins Bett.
So. Genau.
Und so ganz klare Schemata.
Genau.
Und das machen wir Erwachsene nicht mehr. Das ist komisch.
Genau. Wir Menschen sind in der Tat Gewohnheitstiere. Das heißt, wir brauchen wirklich Rituale. Rituale, auf die der Körper sich einstellen kann. Regelmäßige Abläufe, die dazu führen, dass wirklich das Programm, jetzt geht's in Schlaf, wir bereiten uns auf den Schlaf vor, dass das wirklich im Kopf abläuft. Und wenn wir im Erwachsenenalter unregelmäßige Bettzeiten haben, ja, vielleicht noch auf Dienstreisen sind, durch verschiedene Zeitzonen fliegen, dann kommt genau dieser regelmäßige Schlafwachrhythmus durcheinander und das kann in der Tat den Boden bereiten für Schlafstörungen.
Aber viele brauchen ja gar nicht diese, sag ich mal, Unterbrechung oder sowas, die haben Probleme einzuschlafen. Mhm. Kann da so eine Ritualisierung helfen? Also, dass man sagt, okay, zu einer bestimmten Zeit ziehe ich die Vorhänge zu und dann höre ich keinen, gucke ich keinen Fern oder gucke nicht mehr, daddel nicht mehr im Internet oder.
Genau. In der Tat ist das wirklich ein wichtiger Bestandteil der sogenannten kognitiven Verhaltenstherapie. Das heißt, genau, wenn chronische Ein- und Durchschlafstörungen, die nicht körperlich bedingt, die sogenannte chronische Insomnie vorliegt, dann sind genau diese kognitiv verhaltenstherapeutischen Maßnahmen eigentlich die Erstlinientherapie. Heißt also, wir müssen wirklich gucken, dass man dem Schlafraum und Zeit gibt und dass man auch guckt, dass Fehlverhalten möglichst korrigiert wird. Das kann man nicht so starr machen, wie es schlafhygienische Regeln einem vorgaukeln. Hauptsache es ist dunkel, es ist kühl, es ist ruhig und dann kannst du schon einschlafen. Aber wenn das Leute wirklich versuchen, ganz straff umzusetzen, kann das in der Tat manchmal genau zum Gegenteil führen.
Was Stress macht.
Weil es noch mehr Stress macht, genau. Mhm. Und das Anspannungsniveau steigt und dadurch habe ich noch schlimmere Einschlafstörungen. Das heißt, man muss im Individualfall wirklich gucken, was kann man da gut tun.
Mit der Entspannung denken viele, ja, dann halt noch ein Gläschen Wein vorher.
Nee, in der Tat ist es auch
nicht so,
dass
gut, ne? Oder?
Ist in der Tat nicht gut. Kurzfristig führt Alkohol in der Tat zu einer Entspannung. Ja, gerade das Feierabendbier, der Feierabendwein führt dazu, dass ich runterkomme. Das heißt, in der Tat kann Alkohol das Einschlafen erleichtern. Aber das erkaufe ich mir dann wiederum mit Durchschlafstörungen, weil je mehr Alkohol ich trinke, umso mehr können die Abbauprodukte des Alkohols in der Nacht den Schlaf stören.
Das Wachwerden in der Nacht, das kennen viele und viele machen sich da auch Stress mit.
Ist aber ehrlich gesagt völlig normal. Wichtig ist auch zu wissen,
wie das denn? Ich meine, die Vorstellung hat, man hat die Vorstellung, man schläft ein und dann schläft man 6 Stunden oder 8 Stunden durch und dann wird man wach und dann ist man frisch. Ist eigentlich verkehrt, oder?
Ist natürlich schön, so sollte man sich
eigentlich oder idealisiert,
auch fühlen.
Ja.
Ideal sollte man sich so fühlen, aber trotzdem werden auch diese Leute nachts wach, können sich bloß nicht dran erinnern, weil an Weckreaktionen kann ich mich nur dran erinnern, wenn sie mindestens 3 bis 5 Minuten lang sind. Heißt also, jeder von uns wird in der Tat sogar 20 Mal pro Nacht wach. Gerade wenn ich mich umdrehe, Lage wechsle, muss ich wach sein, sonst könnte ich mich ja gar nicht rumdrehen. Das wird aber vom Gedächtnis gestrichen. Wir können uns am nächsten Tag nicht dran erinnern.
Aber es gibt ja so richtig wach sein. Und entweder, weil dann das Mäusekino losgeht.
Genau.
Was macht man dann?
Das ist das Problem. Wenn ich wirklich dann wach werde und lange wach liege, dann geht wirklich das Kopfkino los. Dann steigt dadurch schon wieder das Anspannungsniveau und ich habe Probleme, wieder in den Schlaf zurückzufinden. Und je länger das besteht, je länger ich auch aus diesem Gedankenkreisen nicht rauskomme, umso mehr manifestiert sich das Ganze.
Aber was heißt das dann? Also muss ich das einfach hinnehmen, dass ich wach werde? Und was mache ich dann? Richtig aufstehen? Oder ich habe mal gehört, im Mittelalter in der Zeit gab es gar nicht so diese klare Vorstellung von die Nacht, dass man die durchschlafen muss, sondern da gab es noch die Mitte der Nacht. Und
genau.
Da ist man dann auch mal aufgestanden, hat was getrunken, was gegessen.
Hat natürlich damit zu tun, dass im Mittelalter künstliche Beleuchtung kein Thema war. Ja, das heißt, man hat den Tagesablauf nach dem Sonnenlicht gestaltet. Und wenn die Sonne untergegangen war, gut, gab es vielleicht ein paar Kerzen, aber das war es dann auch schon gewesen. Und deswegen war zum Teil gerade im Winter die Nacht viel, viel länger, als man eigentlich schlafen müsste. Und da findet man in einzelnen Quellen, dass sozusagen der Schlaf biphasisch in einigen Kulturen scheinbar war, was aber auch kritisch beäugt wird von vielen Historikern. Wichtig ist aber, es ist völlig normal, wach zu werden. Und wenn ich dem nicht gelassen entgegne, dann kann ich nicht verhindern, dass das Anspannungsniveau steigt. Das heißt, das ist die Grundlage von allem. Je mehr Sie sich ärgern, je mehr Sie sich einen Kopf machen, je mehr Sie sich ärgern, dass Sie jetzt nur noch 2 Stunden schlafen, wenn Sie jetzt nicht sofort einschlafen, am nächsten Tag unausgeschlafen sind, umso weniger tut Ihnen der Körper den Gefallen. Heißt also wirklich dann auch, aus der Situation raus. Wir empfehlen wirklich, wenn Sie nicht innerhalb von 20 bis 30 Minuten einschlafen können, raus aus dem Bett. Mhm. Wirklich die Situation wechseln, weil ansonsten wird diese Bettumgebung irgendwann
vom Unterbewusstsein
auch mit den Schlafstörungen in Verbindung gebracht. Und dann haben wir häufig die Patienten vor uns sitzen, die uns sagen, ich kann super schlafen auf dem Sofa vor dem Fernseher, kann ich super einschlafen. Kaum stehe ich auf in der Nacht, gehe ins Bett, bin ich hellwach. Klar, weil dieses Bett, diese Bettumgebung häufig mit den Schlafstörungen dann fehlassoziiert ist.
Also Gelassenheit.
Gelassenheit ist immer gut.
Manchmal ist es schwierig mit der Gelassenheit, wenn es nebendran schnarcht.
Das stimmt.
Häufiges Phänomen, ne?
Ein häufiges Phänomen, ja. Ja.
Hängt das nur mit dem Alter zusammen, also weil so hinten die Muskulatur schlaffer wird? Mhm.
Also Alter ist ein ganz, ganz wichtiger Risikofaktor. Hängt aber auch von dem Geschlecht, von den Genen und vom individuellen Körperbau ab. Das heißt, je nachdem...
Wenn es schnarcht, ist häufig ein Mann?
Zumindest die Männer haben das 10 bis 15 Jahre vor den Frauen, das stimmt, ja.
Mhm. Okay. Und ist Schnarchen, außer dass es jetzt akustisch laut ist, ist das ein Problem?
Also es kann ein Problem sein, einfaches Schnarchen selber, da ist noch nicht nachgewiesen worden, dass das wirklich einen Krankheitswert hat. Das ist erstmal nur in Anführungsstrichen ein Lifestyle-Problem und de facto gibt es ja auch gar keine Definition von Schnarchen. Muss ich mal überlegen, es gibt keine medizinische Definition.
Wie, Moment, aber Sie müssen es ja nur aufnehmen, jemandem vorspielen, der sagt, genau das ist genau nicht das. Mehr als schweres Atmen.
Genau das, also es ist wirklich ein subjektiv störendes Geräusch, was häufig von den Bettpartnern, den Bettpartnerinnen berichtet wird. Allerdings deutet Schnarchen darauf hin, dass sich die Atemwege in der Nacht einengen, häufig im Bereich des Halses. Wir nennen das die oberen Atemwege, die in der Tat nicht durch Knorpel oder Knochen stabilisiert sind, sondern nichts anderes sind als ein Muskelschlauch. Und wenn wir einschlafen, die Muskelspannung verloren geht, ich zusätzlich ein gewisses Alter habe, wo das Bindegewebe an Elastizität verliert, umso eher fallen diese Atemwege in sich zusammen, drohen enger zu werden. Ähnlich im Fahrradreifen, indem sie die Luft rauslassen. Und wenn dann Luft durch Engstellen durch muss, klar, da gibt es Töne, das klingt bei einer Flöte ganz nett. Bei Schnarchen ist das eher nicht der Fall. Und aus dem einfachen Schnarchen wird dann das krankhafte Schnarchen, was mit Atemaussetzern einhergeht, wenn die Atemwege so eng werden, dass eben nicht mehr genügend Luft in die Lunge geht. Heißt also, es wird kein frischer Sauerstoff nachgeliefert und der Körper erkennt...
Das heißt, es kommt dann richtig zu Atemaussetzern?
Es kann richtig zu Atemaussetzung, es kann man also richtig zu einem Zusammenfall der oberen Atemwege kommen. Es ist ein Block da, ja, der Zufahrtsweg in die Lunge ist blockiert und dadurch strömt nicht mehr genügend Luft in die Lunge rein und wieder raus.
Dann heißt es nicht mehr Schnarchen.
Dann heißt es in dem Moment erstmal nicht mehr Schnarchen, genau.
Dann ist es Schlafapnoe. Wie häufig kommt sowas vor?
Sowas kommt recht häufig vor, also gerade wenn es darum geht, einfach die Anzahl der Atmungsstörungen pro Stunde zu messen, das ist sozusagen unser wichtiger Index, um zu erkennen, könnte da eine Schlafapnoe vorliegen oder ist es leicht, mittel oder schwergradig die Schlafapnoe?
Was ist denn noch so im Normalbereich?
Im Normalbereich, so wie wir sagen, alles unter 5 Atmungsstörungen pro Stunde Schlaf ist noch normal. Und ab größer als 5 pro Schlafstunde wird es auffällig. 5 bis 15 ist leichtgradig, 15 bis 30 Ereignisse pro Stunde ist mittelgradig. Ich darf mich outen, ich bin im mittelgradigen Bereich, habe auch schon eine Schlafapnoe und über 30 Atemungsstörungen pro Stunde Schlaf ist dann schwergradig.
Ab wann sollte man was machen?
Machen sollte man immer was, wenn gerade auch Symptome dabei sind und logischerweise zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen bereits vorliegen. Denn wir wissen ja, dass unbehandelte Atemaussetzer im Schlaf das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch für eine Demenz erhöhen können.
Aber das ist sozusagen die langfristige Folge oder die mögliche langfristige Folge. Kurzfristig könnte ich mir vorstellen, kann es dazu führen, dass zum Beispiel das Gehirn und andere Organe nicht mehr so optimal mit Sauerstoff versorgt werden.
Genau, genau.
Und das heißt, dass dann leidet auch die Schlafqualität und die Erholung am nächsten Tag.
Ne? Genau, die Schlafqualität leidet deswegen, weil der Körper natürlich nicht ersticken möchte. Der Körper, der kontrolliert fortwährend die Sauerstoffsättigung im Blut, der wird niemals ersticken. Niemals, egal wie lang der Atemaussetzer ist. Highscore bei uns im Schlaflabor sind knapp 5 Minuten, muss man sich mal vorstellen. Ja, also spätestens da würde ich als Bettpartner auch daneben liegen und würde dann Angst bekommen. Aber der Körper macht sich im Notfall wach. Er wird niemals daran ersticken. Bloß diese ständigen Weckreaktionen, die unterbrechen natürlich den Schlaf und führen dazu, dass zu wenig Tief- und Traumschlaf gesammelt wird. Heißt also, obwohl sie lang genug im Bett liegen, kann es passieren, dass sie unausgeschlafen sind und tagsüber müde und schläfrig sind.
Ja. Nun gibt es mechanische Hilfen, um sozusagen wieder Luft in die Lunge reinzukriegen, damit eben die Atemaussetzer das Problem sind. Und meine Kollegin Magdalena Schmude hat einen Patienten bei Ihnen an der Klinik begleitet, der ein entsprechendes Gerät ausprobieren durfte, beziehungsweise die Wahl hatte zwischen mehreren Geräten.
Peter Magin sitzt auf einem frisch bezogenen Bett in der Schlafambulanz der Ruhrlandklinik in Essen. Der 69-Jährige will heute eine Schlafmaske ausprobieren, die ihm gegen nächtliche Atemaussetzer helfen soll. Er selbst hatte diese Schlafapnoe gar nicht bemerkt und sich nur häufig müde gefühlt, erzählt Peter Magin. Doch als sein Sohn für eine Nacht mit ihm das Zimmer teilte, fielen ihm die ungewöhnlichen Atemgeräusche seines Vaters auf.
Laune hatte gesagt, ey, alter Schwede, du hast vielleicht geschnarcht. Ich sage, du auch. Aber dann sagt er, bei dir habe ich immer gefühlt, du musst richtig Luft holen, um überhaupt schnarchen zu können.
Peter Magins Hausarzt schlug daraufhin eine Messung von Atmung und Sauerstoffsättigung während der Nacht vor, die mit einem mobilen Gerät zu Hause durchgeführt werden kann und bei der auch Atemaussetzer registriert werden. 5 davon wären pro Stunde normal. Bei Peter Magin zeigte die Messung in einer Nacht 56 Atemaussetzer pro Stunde an. Der längste dauerte 1 Minute und 30 Sekunden.
Ja, nachdem ich das gesehen habe, diese Aufzeichnung, habe ich natürlich schon gedacht, das ist nicht lustig mehr. Ne? Und die Ärztin hat sich auch erschrocken und hat gesagt, mein Gott, das ist ein Wert, den habe ich selbst noch nicht gesehen.
Peter Magin hat damit eine schwergradige Schlafapnoe. Die Schlafmaske, die er heute testet, soll dagegen helfen, indem sie die Atemwege offen hält. Denn wenn die Muskelspannung nachts im Schlaf nachlässt, verschließen die sich leicht und es kommt keine Luft mehr durch. Das führt zu Stress für den Körper. Und der stört nicht nur die nächtliche Erholung, sondern kann langfristig auch das Risiko für Bluthochdruck oder Herzerkrankungen erhöhen, sowie durch den Sauerstoffmangel im Gehirn das Risiko für eine Demenz steigern. Vor all diesen Folgen soll die Therapie mit einer Schlafmaske schützen. Susanne Wildensee, die im Vertrieb einer Herstellerfirma von entsprechenden Geräten tätig ist, stellt einen kleinen schwarzen Kasten auf den Nachttisch, etwa halb so breit wie ein Schuhkarton.
Ja, dann schreiten wir jetzt mal zur Tat. Ich erkläre Ihnen erst das Gerät, wie es funktioniert.
Der sogenannte Flow-Generator saugt, kaum hörbar, Luft aus dem Zimmer an und verdichtet sie. Anschließend wird die komprimierte Luft mit Überdruck durch einen Schlauch gepresst, der zur Schlafmaske führt. Peter Magin soll heute testen, mit welchem Modell er am besten zurechtkommt. Als erstes setzt er dafür eine Maske auf, die nur die Nase bedeckt. Sie wird von elastischen Gummibändern an seinem Kopf gehalten, die Susanne Wildensee mit Klettverschlüssen fixiert.
Wenn ich das Gerät jetzt starte, am besten legen Sie sich bitte mal aufs Bett. Atmen Sie bitte ganz normal weiter wie sonst auch. Das Gerät gibt Ihnen nur den Druck, sonst nichts anderes vor. Keinen Rhythmus und den Mund bitte schließen.
Dass die Luft die ganze Zeit durch die Nase eingeatmet wird, ist wichtig, da der Druck sonst durch den Mund entweicht. Für Peter Magin zunächst ein eher unangenehmes Gefühl.
Das ist schon schwierig ein bisschen.
Man muss sich dran gewöhnen.
Vielleicht ist es Gewöhnungsphase. Aber ich weiß nicht, ob ich so schlafen könnte.
Peter Magin nimmt die Nasenmaske wieder ab. Susanne Wildensee passt ihm als nächstes eine andere Maske an, die Nase und Mund bedeckt.
So, probieren wir es damit.
Aber auch mit dieser Version hat Peter Magin kein besseres Gefühl.
Ich würde mir die andere Maske eher wünschen, sag ich mal.
Kein Problem, dafür üben wir.
Ja.
Das ist ja Sinn und Zweck der Sache.
Routiniert wechselt Susanne Wildensee erneut die Maske. Peter Magin legt sich wieder auf das Bett.
Tja, das geht ganz gut.
Versuchen Sie sich mal ganz zu entspannen und nicht an die Therapie zu denken.
Als nächstes passt Susanne Wildensee noch den Druck an, mit dem die komprimierte Luft in die Maske gedrückt wird. Doch zu hoch sollte der nicht werden, weil sich sonst das Risiko erhöht, dass der Patient im Schlaf unbewusst den Mund öffnet, erklärt die Expertin. Dann entsteht eine sogenannte Undichtigkeit oder Leckage, bei der die Wirkung der Therapie verpufft. Ob das passiert, kann man auch anhand bestimmter Daten erkennen, die das Gerät während des Betriebs aufzeichnet.
Wir können es ja auch so machen, Sie probieren es damit aus. Und wenn man nach einer Woche merkt, nee, es ist also doch ziemlich schlimm mit den Undichtigkeiten, dann müssen wir halt nochmal umstellen.
Okay.
Bis zu einem halben Jahr kann es dauern, bis die individuell richtige Kombination aus Maske und Geräteinstellung für einen Patienten gefunden ist, erzählt Susanne Wildensee. In dieser Zeit werden die Messdaten auch an das telemedizinische Zentrum der Schlafambulanz übertragen und Peter Magin kann sich dort entsprechend beraten lassen. Er selbst ist ein bisschen ernüchtert, als er mit dem Gerät nach Hause geht. Dass die Therapie eine solche Umstellung sein würde, hatte er nicht erwartet. Doch trotzdem freue er sich darauf, bald hoffentlich wieder erholsamer zu schlafen, erzählt er noch. 2 Freunden von ihm sei das dank einer Schlafmaske schon gelungen.
Eine Reportage von Magdalena Schmude war das. Herr Schübel, warum ist es so schwierig, so das passende Gerät zu finden, was bei einer Schlafapnoe hilft?
Also das passende Gerät ist gar nicht das Problem, weil die Geräte,
sondern die Einstellung
arbeiten. Ehrlich gesagt, ist es die Maske, die sozusagen den Druckluft an die oberen Atemwege abgibt. Da gibt es verschiedene Modelle und man muss immer sehr patientenindividuell reagieren. Es gibt Patienten, die kommen mit einer kleinen Nasenmaske super klar, weil sie gut durch die Nase Luft bekommen. Wenn sie durch die Nase nicht gut Luft bekommen, durch den Mund atmen, dann braucht es eine Maske, die auch über den Mund geht. Denn unter der Nasenmaske würde einfach nur die Druckluft aus dem Mund wieder rausfließen in der Nacht und würde gar nicht dahin kommen. Da kommt nichts in der Lunge an. Da kommt nichts an, wo wir es hinbekommen wollen. Wir wollen es auch gar nicht in der Lunge haben. Wir wollen es letztlich an den oberen Atemwegen haben. Es ist keine Beatmung, es ist kein Sauerstoff. Es ist einfach nur Druckluft, was die oberen Atemwege aufhält. Vergleichbar wie Druckluft, die den Fahrradreifen aufhält.
Das heißt, die Patienten, Patientinnen atmen ganz normal?
Die atmen ganz normal. Selber? Atmen ganz normal. Druckluft hält lediglich den Zufahrtsweg in die Lunge auf. Mehr ist das nicht.
Ach so. Okay. Das Stichwort war Telemedizin. Mhm. Das heißt, können Sie überprüfen, ob das Gerät oder ob das Gerät das macht, was es machen soll, nämlich die Atemwege offen halten?
Genau, darum geht es. Im Schlaflabor stellen wir natürlich den individuellen, passgenauen Druckwert für den Patienten ein. Allerdings ist es so, die Natur hat es nicht vorgesehen, mit so einer Maske zu schlafen. Und man muss ganz klar sagen, der Patient muss sich dran gewöhnen. Und gerade in der Anfangsphase ist das schwierig. Das heißt, über Telemedizin können wir erkennen, ob die Patienten Probleme haben oder nicht.
Schlafstörung, Schlafapnoe, unser Thema heute. Und wir reden gleich weiter. Schlafstörung, Schlafapnoe, unser Thema heute. Unser Studiogast, Professor Christoph Schöbel vom Universitätsklinikum in Essen. Herr Schöbel, Sie haben viele Fragen mitgebracht. Ein Hörer fragt uns, wie schädlich ist eigentlich die Smartphone-Nutzung im Bett? Und wie lange sollte das vorbereitende Einschlafritual dauern?
Also generell kann man sagen, da gibt es keine festen Zeiten, je nachdem, wie gut und schnell Sie abschalten können. Allerdings muss man sagen, der Blaulichtanteil in den Smartphone-Bildschirmen, der kann in der Tat dazu führen, dass Melatonin, das Schlafhormon, unterdrückt wird. Deswegen Blaulichtfilter an. Ansonsten sagt man natürlich, alles, was stört, sollte aus der Entfernung vom Bett sein. Gerade sollten keine E-Mails aufploppen oder Telefonanrufe kommen, die den Schlaf stören. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, es gibt natürlich auch Leute, die sind eher beruhigt, wenn das Smartphone daneben liegt. Da muss man ganz klar sagen, da gibt es erstmal nichts zu sagen dagegen, aber es sollte natürlich nicht nachts laut losbimmeln.
Schlafstörung, Schlafapnoe, unser Thema heute. Unser Gast, Professor Christoph Schöbel vom Universitätsklinikum in Essen. Und bevor er weitere Fragen von Ihnen beantwortet, machen wir noch einen kleinen Exkurs zum Traum. Und zum Schlaf. Und zugeschaltet Professor Ulrich Wüllner, er ist Direktor der Klinik für neurodegenerative Erkrankungen und Leiter des Schwerpunktes Bewegungsstörungen am Universitätsklinikum in Bonn. Schönen guten Morgen, Herr Professor Wüllner.
Ja, guten Morgen, Herr Winkeleide.
Wenn wir träumen, können wir uns dann eigentlich bewegen?
Wenn wir träumen, können wir uns tatsächlich nicht bewegen. Ich hoffe, Sie und ich bewegen uns beide nicht. Wir sind aton. Unsere Muskulatur ist erschlafft. Das ist ein ganz wesentliches Charakteristikum des Traums. Und in den 50er Jahren entdeckte ein Schlafforscher, dass sich bestimmte Muskeln, nämlich die Augenmuskeln, und die Augenmuskeln bewegen die Augen, dass diese Muskeln im Schlaf sich nicht erschlaffen lassen und vielmehr schnelle Augenbewegungen ausführen. Und man hat dann in den späten 50er Jahren gelernt, dass diese schnellen Augenbewegungen, Rapid Eye Movements, eine bestimmte Schlafphase, nämlich den Traum, charakterisieren. Und seitdem spricht man Rapid Eye Movement, REM, auch vom REM-Schlaf als Traumschlaf. Das war ein ganz wesentlicher Schritt nach vorne in der Charakterisierung von Schlafphasen.
Das heißt, die Augen können sich bewegen, bewegen sich sehr schnell, aber der Rest des Körpers ist normalerweise erschlafft. Was heißt das, wenn Menschen aber sich im Traum trotzdem bewegen können? Also wenn es sozusagen die Ausnahme von der Regel besteht.
Ja, das bedeutet tatsächlich, dass eben eine gewisse Störung dieses Mechanismus, den wir nur in Ansätzen verstehen und den wir in einen verlängerten Teil des Rückenmarks, in einen oberen Anteil des Hirnstamms lokalisieren, vorliegt. Und diese Störungen, und das ist etwas, was man erst in den letzten Jahren gelernt hat, diese Störungen scheinen einen Vorboten der Parkinson-Erkrankung darzustellen. Man hat also in den 80er Jahren begonnen, diese REM-Schlafstörung zu erkennen und zu begreifen und musste dann im Laufe der Zeit feststellen, dass nach 5 oder auch 10, 20 Jahren eine zunehmende Anzahl von Betroffenen Parkinson-Symptome entwickelte. Mhm. Also nach knapp 20 Jahren sind über 90% der von dieser Traumschlafstörung Betroffenen auch Parkinson-krank.
Aber bleiben wir mal dabei, erstmal, was im Traum sozusagen passiert, wenn Menschen sich bewegen oder wenn die sich im Traum bewegen. Das kann ja für Betroffene, naja, riskant sein und auch für Bettnachbarn.
Ja, also das Spektrum dieser Bewegungen ist groß. Das kann von einfachen Lautäußerungen über kleine Bewegungen, harmlose Bewegungen, aber bis zu Lauf- und Kampfbewegungen erreichen. Denn auch wenn uns das nicht immer bewusst wird, ein großer Teil unserer Träume haben etwas mit Weglaufen, Angreifen, Kämpfen zu tun. Das heißt, wenn wir dann diese Bewegungen ausagieren, dann kommt es zu boxartigen Bewegungen der Arme, es kommt zu Laufbewegungen, die Bettdecke kann weggestrampelt werden, aber auch mit ausfahrenden Bewegungen kann ein Bettpartner, die Bettpartnerin getroffen werden und im Extremfall kann man natürlich auch dabei selber als Betroffener aus dem Bett fallen und sich verletzen.
Tipps für Betroffene, besser alleine schlafen und alle Spitzengegenstände wegräumen?
Ja, grundsätzlich aber starker Unterschied der Geschlechter. Männer schlafen besser im Team und Frauen schlafen besser allein. Das muss man natürlich berücksichtigen. Aber Sie haben völlig recht, wenn sich so eine Traumschlafstörung zeigt, dann sollte einmal ein Besuch beim Neurologen erfolgen. Und zum Zweiten, um das zu sichern, und zum Zweiten, genau wie Sie gesagt haben, scharfe Gegenstände, die kostbare Nachttischlampe aus dem möglichen Einzugsbereich entfernen.
Sie haben gesagt, Menschen, bei denen das so ist, die ihre Träume ausagieren, da kann es zu einer Parkinson-Erkrankung Jahre später kommen. Ja. Das muss aber nicht. Also was heißt das für die Frühdiagnose? Also ist auch die Frage, will man es wissen oder will man es nicht wissen?
Das ist eine ganz wichtige Frage, aber grundsätzlich, wir haben es ja kürzlich in Berlin gesehen, es lohnt sich schon, dem Gegner ins Auge zu schauen und dann sieht man, ist es eine Löwin oder vielleicht doch nur ein Wildschwein. Also wir sollten immer versuchen, uns möglichst viel Informationen zu verschaffen. Und die Untersuchung im Schlaflabor kann helfen, die Diagnose zu sichern oder eben auch zu falsifizieren. Mhm. Hinter den eigenen Symptomen steckt manchmal etwas Reales und manchmal etwas anderes. Ich würde immer versuchen, die Abklärung zu suchen.
Professor Ulrich Wüllner, Direktor der Klinik für neurodegenerative Erkrankungen am Universitätsklinikum in Bonn. Herr Wüllner, eine Zusatzfrage habe ich noch. Wir haben nämlich eine Mail bekommen von einer Hörerin, die berichtet, dass ihr Sohn, wenn er wach ist, sich nicht bewegen kann. Gehört das in dasselbe Themenspektrum rein? Und es macht ihm ziemliche Angst. Also er ist jetzt 37 und leidet an Schlafparalyse.
Das ist eine ganz harmlose Störung, die sich in der Regel auswächst, bei Kindern häufiger ist, aber auch bei Erwachsenen vorkommt und hat mit der REM-Schlaf-Verhaltensstörung nichts zu tun.
Okay, aber man kann, das wächst sich aus oder was? Wie geht man damit um? Mit so einer Störung, wenn man sich dann nicht bewegen kann?
Man muss, auch das ist wieder jetzt eine Frage der Aufklärung, der Erkenntnis, man muss darüber sprechen, er sollte sich tatsächlich auch an einen Schlafmediziner, eine Schlafmedizinerin wenden, es sollte eine Schlaflaboruntersuchung ergänzt werden, haben Sie sicher im Zusammenhang mit dem obstruktiven Schlafapnoe-Syndrom darüber gesprochen und wenn man weiß, dass es eine harmlose Störung ist mit einfach dem Überdauern der physiologisch normalen, guten Entspannung im Schlaf, dann braucht man eben auch keine Angst zu haben. Wissen schützt vor Angst.
Ulrich Wüllner von der Universitätsklinik in Bonn. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Ja, sehr gerne.
Schlafstörung, Schlafapnoe, unser Thema heute. Und wir haben eine Hörerin aus Ludwigsburg. Schönen guten Morgen, Frau Scherer.
Ja, guten Morgen, hier Frau Hildegard Scherer, ja.
Bitte sehr.
Ja, also ich bin 74 Jahre alt Und mein Mann und ich schlafen seit Jahren getrennt, weil wir beide schnarchen und uns gegenseitig gestört haben. Jetzt ist meine Frage, ich schlafe ja jetzt alleine. Wie kann ich trotzdem feststellen, ob ich an so einer Schlafapnoe leide?
Vielen, vielen Dank für die Frage, Frau Scherer. Ja. Wichtig ist natürlich, klar, die Fremdanamnese, das heißt das, was der Bettpartner berichtet, das ist natürlich immer ganz wichtig. Aber im Endeffekt fragen wir natürlich auch, wie geht's denn dem oder derjenigen, die schnarcht? Fühlen Sie sich tagsüber müde, obwohl Sie ausreichend geschlafen haben? Sind Sie vielleicht sogar schläfrig? Das heißt, drohen Sie in monoton reizarmen Situationen wirklich wegzunicken? Haben Sie vielleicht sogar schon Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zum Beispiel Bluthochdruck? Wie alt sind Sie? Wie ist das Körpergewicht? Das sind natürlich alles Fragen, die wir in unsere Anamnese mit einfließen lassen, um die Wahrscheinlichkeit abzuschätzen, leidet jemand an so einer Schlafapnoe oder nicht. Im Zweifelsfall gibt es aber ein kleines Messgerät von uns mit nach Hause, das heißt von Schlafmedizinern, die in der Nacht dann messen wollen, ob die Atmung gestört ist, das heißt, ob es sich wirklich um ein krankhaftes Schnarchen handelt. Dafür muss nicht gleich jeder in ein Schlaflabor, da reicht so eine kleine nächtliche Messung aus.
Frau Scherer, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren Anruf und vielleicht direkt eine Anschlussfrage von einem Hörer, der uns gemeldet hatte. Was helfen diese kleinen Apps, also die Schlafqualität messen, was ist von denen zu erhalten, sind die brauchbar?
Also generell
kriegt man damit eine Schlafapnoe raus?
In der Tat gibt es wirklich Apps bzw. Tracker, die als Medizinprodukt zertifiziert sind, um auf Schlafapnoe zurückzuschließen. Und das ist letztlich das Wichtige. Das ist letztlich nur eine Minderzahl der auf dem Markt befindlichen Tracker bzw. Sensoren. Aber es gibt zum Beispiel eine Sensorenmatte, die Sie unter das Bett legen können, die in der Tat Atmung misst und auf Atemaussetzer zurückschließen kann. Dieser Sensor ist als Medizinprodukt zertifiziert, heißt also, wenn der sagt, da könnte eine Schlafapnoe vorliegen, sollte ich als Arzt auch weiter gucken.
Hm. Am Telefon begrüße ich Herrn Seifert aus Thüringen. Schönen guten Morgen. Moment, ich höre Sie noch nicht. So, jetzt hören wir Sie gut.
Schönen guten Morgen, ich bin der Herr Seifert aus Ilmenau. Habe folgendes Problem, seit 15 Jahren ungefähr ist eine Schlafapnoe diagnostiziert worden und ich habe auch das entsprechende Gerät, was vorhin vorgestellt worden ist, kann das sehr gut tolerieren, habe damit überhaupt keine Probleme, merke sogar, wenn ich jetzt mal irgendwo anders bin und kann das Gerät nicht nutzen, habe ich Schlafprobleme. Ich schlafe im Schnitt 8 bis manchmal 10 Stunden, fühle mich aber nicht ausgeschlafen. Das heißt, der eigentliche Effekt, den ich von der Nutzung dieses Gerätes erwartet habe, also dass die Tagesmüdigkeit tagsüber quasi wegfällt. Das ist bis jetzt nicht eingetreten, um das mal ganz kurz zu beschreiben. Ich lese irgendwas oder höre ein Hörbuch und so weiter und habe dann nach 10 Minuten, Viertelstunde das Gefühl einzuschlafen und das ist wirklich der Fall und habe solche Attacken 3 bis 4 Mal am Tag, war also auch schon mehrmals in Schlaflabors, aber bis jetzt hat noch keiner irgendwo gesagt, was möglich ist. Bin bei einer Neurologin in Behandlung, so die hat mir Modafinil verschrieben, 2 mal 100 Gramm, habe aber auch nicht das Gefühl, dass das was gebracht hat. Ein Apotheker hat mir jetzt geraten, ein Vitamin B-Komplex zu nehmen. Und da setze ich gewisse Hoffnungen rein, aber letztendlich macht es natürlich auch unzufrieden, wenn man im privaten Bereich nichts schafft. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Autofahrer, also mich betrifft jetzt Sekundenschlaf oder sowas nicht. Aber es macht unzufrieden, wenn Sie Radio hören oder was anderes machen, Zeitung lesen, Buch lesen und wie gesagt nach 10 Minuten so eine Schlafattacke haben, die manchmal sogar Viertelstunde, halbe Stunde andauert und nach einer Stunde geht das wieder los und man kann das dann nicht immer nur mit Kaffee oder weiß ich, Medikamenten versuchen in den Griff zu kriegen. Das ist nicht die Lösung für mich, so sehe ich das.
Also Sie sprechen ein wichtiges Problem an, Herr Seifert. Es gibt in der Tat, wir gehen von ca. 5% der Leuten aus, die eine relevante Schlafapnoe haben, die gut therapiert sind, das heißt, die Therapie funktioniert, die Leute nutzen das Ganze. Natürlich ist immer wichtig, wenn dann diese Schläfrigkeit übrig bleibt, auszuschließen, dass nicht noch was anderes dahinter steckt. Weil bloß, weil ich eine Schlafapnoe habe, heißt das nichts, dass ich noch eine andere Baustelle im Schlafbereich haben könnte. Das ist also wichtig, aber das scheinen die Kollegen schon ausgeschlossen zu haben. Wenn wirklich eine Tagesschläfrigkeit übrig bleibt, die keine andere Ursache hat, dann ist es manchmal auch wirklich angeraten, dass man medikamentös wirklich einen Therapieversuch startet, so wie es die Kollegin gemacht hat. Allerdings ist das Modafinil dafür aktuell nicht mehr zugelassen.
Was ist das für ein Medikament?
Das ist ein Medikament, ein Stimulans, was sozusagen die Tagesschläfrigkeit bekämpft, indem sie Hirnbotenstoffe beeinflusst, die uns wach werden lassen. Es gibt aktuell zwei gute Präparate, die neu auf dem Markt sind, sind in den letzten Jahren rausgekommen, die man in der Tat bei Ihnen noch probieren könnte. Da würde ich Sie bitten, da wirklich auch die Kollegin nochmal anzuschreiben oder wir können gerne im Nachgang auch nochmal Kontakt aufnehmen. Es gibt zwei Wirkstoffe, die da wirklich sehr gut wirken, ohne große Nebenwirkungen. Aber ob die gegeben werden müssen, hängt davon ab, ob es da noch eine andere Ursache für gibt.
Hm. Herzlichen Dank an Herrn Seifert. Grüße nach Ilmenau in Thüringen. Und am Telefon ist Renate Lange aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Ja, einen schönen guten Morgen. Ich hatte 2016 auch diagnostiziert ein rückenlagenassoziiertes Schlafapnoe. Mhm. Und das war so, wenn ich mich hingelegt habe, oft eingeschlafen bin, nach 5 oder 10 Minuten war ich schon wieder wach. Mhm. Und ich habe dann erstmal nach dieser Behandlung dann immer versucht, auf der Seite zu schlafen, was dann nicht immer klappt. Mhm. Und habe 2018 bei meiner eine Klavierlehrerin gefunden, die mit mir, ich hatte keine Vorkenntnisse, praktisch durch Denken am Klavier und die Sprache, mit der Sprache auch Rhythmussprache, auch Notenwerte erklären, dann Melodiebögen und alles praktisch sehr deutlich und richtig gut auszusprechen und auch Atemübungen. Und dadurch ist meine Schlafapnoe weggegangen. Mhm. Und ich habe so, ich hatte, obwohl ich keine Vorkenntnisse hatte, praktisch nach nicht mal ein Jahr gebraucht. Das war aber eigentlich Zufall, dass ich dann gemerkt habe, ich habe keine Schlafapnoe mehr. Mhm. Und ich denke, das ist durch dieses Training entstanden. Und ich darf ich ganz kurz meiner Klavierlehrerin danken, weil ich hatte ja keine Vorkenntnisse und die hatte so viel Geduld mit mir.
Ja,
okay. Ja, sie heißt Katharina Schmidt und lebt in Berlin-Köpenick.
Wunderbar.
Ist angekommen, hoffentlich. Ja. Ist das ein Modell? Kann das helfen?
In der Tat gibt es eine Studie, die gezeigt hat, dass Didgeridoo-Spielen ähnlich wie das gerade die Hörerin beschrieben hat, den Muskeltonus, die Muskelspannung gut trainieren kann und bei leichtgradiger Form der obstruktiven Schlafapnoe wirklich einen Effekt hat. Allerdings müssen Sie das Training natürlich regelmäßig durchziehen, dass auch die Muskulatur trainiert wird.
Es gibt also sogar
Es gibt sogar ein Medizinprodukt, was das Ganze macht, allerdings leider von den Krankenkassen nicht übernommen wird.
Na, dann lieber Musik machen, ne?
Genau.
Oder singen halt. Danke an Frau Lange aus Berlin und am Telefon ist Herr Schiller aus der Nähe von Stuttgart. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Bitte.
Und zwar meine Frage ist, ich leide auch in der Schlafapnoe. Ich hatte eine Maske, mit der bin ich gar nicht klargekommen. Habe jetzt eine Schiene, mit der kann ich zwar durchschlafen. Wenn ich das tue, bin ich aber morgens so erschlagen, dass ich gar nicht klarkomme. Jetzt, wenn ich sie weglasse, diese Schiene fürs Gebiss, dann bin ich zwar fitter, aber ich kriege diese Müdigkeit nicht weg. Jetzt hatte ich aber gehört, es gibt auch noch die Möglichkeit einer OP. Und da wollte ich jetzt einfach mal nachfragen, bringt es was oder ist es eher abzuraten oder... ja, das wäre mal meine Frage dazu.
Sehr gut, Herr Schiller, vielen, vielen Dank. Also wir hatten ja die Alternativtherapie noch gar nicht angesprochen. Diese Zahnschiene ist in der Tat seit letztem Jahr eine zugelassene Zweitlinientherapie, die auch von den Krankenkassen übernommen wird. Die soll den Unterkiefer leicht nach vorn ziehen, verhindern, dass die Zunge nach hinten fällt. Allerdings ist die nicht in allen Schweregraden so wirksam wie die Überdrucktherapie. Es gibt in der Tat OP-Methoden. Früher haben die HNO-ärztlichen Kollegen zum Beispiel häufig das Zäpfchen gekürzt, das Gaumensegel gestrafft. Da muss man ganz ehrlich sagen, das wirkt nur bei einem Teil der Patienten. Da sollte man eine gute Voruntersuchung machen. Heißt in einer Kunstschlafuntersuchung gucken, Mensch, wo fallen denn die Atemwege in dem gesamten Bereich zwischen Zäpfchen und Kehlkopf in sich zusammen. Was es aber gibt und was in Einzelfällen wirklich...
Das ist so wie Lifting, oder?
Das ist so ähnlich wie Lifting und man
nur
muss
halt, im Mund.
Nur im Mund. Bei einigen Patienten wirklich auch hilfreich. Allerdings fragt sich dann, wie lange hilfreich. Und da muss man sagen, eine gute Vordiagnostik ist da wichtig, weil es ist eine OP-Methode. Was allerdings hilfreich ist als OP-Methode in Einzelfällen, Einzelfällen, ist der sogenannte Zungenstimulator. Sie können sich das vorstellen, es ist ähnlich einem Herzschrittmacher, der unter die Haut im Brustbereich gesetzt wird. Und dann geht eine Elektrode unter der Haut getunnelt an den sogenannten Unterzungennerv, der die Muskeln aktiviert, die unsere Atemwege offen halten sollen. Heißt also, in der Nacht wird das Ding angemacht und wenn Sie einatmen, kriegt der Zungennerv einen kleinen Elektroimpuls und bewegt die Zunge dadurch nach vorn. Zungenstimulator hilft bei einigen Patienten, aber auch die muss ich gut raussuchen, weil das ist eine sehr teure Methode und da sollte man schon gucken, dass alle anderen Methoden nicht hinreichend funktionieren.
Also wird erst getestet, hallo Schlaf und dann puff. Der kleine Impuls.
Funktioniert aber.
Ja. Ich danke Herrn Schiller und Grüße nach Stuttgart. Ganz viele Mails sind auch gekommen zum Thema Schichtarbeit. Mhm. Das ist ja so ähnlich wie ein Jetlag. Ne?
Das ist genau das, was wir vorhin besprochen haben, sozialer Jetlag und betrifft uns ja in der Klinik genauso. Schichtarbeit ist natürlich wichtig, aber Schichtarbeit ist natürlich gesundheitsschädlich. Man kann nichts anderes sagen und ist natürlich nicht wirklich förderlich für den Schlaf-Wach-Rhythmus. Das heißt, um ein sogenanntes Schichtarbeiter-Syndrom, eine chronische Schlaf-Wach-Rhythmus-Störung zu verhindern, sollte man wirklich präventiv vorbeugende Maßnahmen einführen. So ist es ganz wichtig, dass man zum Beispiel vorwärts rollierende Schichten hat. Das heißt, wenn man in einem Schichtzyklus ist, erst Frühschicht, dann Spätschicht, dann die Nachtschicht, dann Pause, dass sich der Körper wieder erholen kann. Es gibt verschiedene Verhaltensmaßnahmen, die zumindest helfen, nach einer Nachtschicht besser zu schlafen, dass dieser Schlaf aber niemals so gut sein kann wie der normale Schlaf in der Nacht, wenn das Sonnenlicht weg ist. Das liegt auf der Hand. Und man muss auch wirklich gucken. Es gibt einige Patienten, die man dann wirklich aus der Nachtschicht zum Beispiel rausnehmen muss.
Und Springer ist ganz schwierig, ne?
Springer ist ganz schwierig, weil er sozusagen ständig die innere Uhr verwirrt. Ja. Also so, als wenn Sie von Sydney nach New York wieder zurückfliegen, hintereinander.
Nicht gut.
Nicht gut.
Viele fragen, was ist, wenn der Schlafrhythmus durch Schichtarbeit einmal sozusagen richtig aus dem Rhythmus gekommen ist? Gibt sich das irgendwann wieder?
Es ist immer schwierig, muss man im Einzelfall entscheiden. Es ist wichtig, wenn ich solche Patientinnen und Patienten habe, nehme ich die dann zum Beispiel aus der betreffenden Schicht raus. Es hängt ja auch vom Chronotyp ab, unserer inneren Uhr, ob ich eher derjenige bin, der lieber früh ins Bett geht, früh aufsteht. Das sind die, die gut Frühschichten machen. Die anderen, die lieber später ins Bett gehen und länger schlafen, sind eher diejenigen, die mit Spätschichten gut klarkommen. Das muss dann auch ins Kalkül zielen, in der Hoffnung, dass sich dann in der schichtfreien Zeit der Schlaf stabilisiert und man dann letztlich wieder gucken kann, ob eine Wiedereingliederung dann möglich ist. Ist. Ansonsten, wie gesagt, ist es bei solchen Patienten ratsam, zum Beispiel auf die Nachtschicht dann zu verzichten und die Patienten entsprechend nur für die Tagschicht einzusetzen.
Aus dem süddeutschen Raum haben wir von einer Hörerin eine Mail bekommen, die berichtet, das Problem ist das Durchschlafen. Sie muss häufig zum Wasserlassen raus, so alle 2 Stunden und weniger trinken, hat sie ausprobiert, hat nicht funktioniert. Haben Sie einen guten Rat, fragt sie.
Also das nächtliche Wasserlassen, auch Nykturie genannt, ist ehrlich gesagt eines der häufigsten Symptome eines unerkannten Schlafapnoe-Syndroms. Aber natürlich muss man immer auch gucken, stecken andere Ursachen dahinter. Gerade urologische Sachen müssen abgeklärt werden. Also da ist es dann wichtig, wirklich nach Ursachen zu schauen. Aber wie gesagt, es kann in der Tat Hinweis auf eine körperliche Schlafstörung sein.
Mittagsschlaf.
Mittagsschlaf, ja.
Nützlich, warum nicht? Oder nicht?
Also nicht umsonst ist es in den südlichen Kulturen verankert. Jetzt muss man sagen, so ein Napping tagsüber, dagegen ist gar nichts auszusprechen.
Napping heißt so alles, Napping, was so im 20-Minuten-Rahmen bleibt.
Ja, also man sollte wirklich nicht länger als 20 bis 30 Minuten schlafen, sonst kommen Sie in die Tiefschlafphase, sind hinterher kaputter als vorher. Und es ist natürlich wichtig, wenn Sie chronischen Schlafmangel nur durch einen Mittagsschlaf ausgleichen, dann spätestens würde ich empfehlen, dann lieber den Nachtschlaf zu verlängern und dann auf den Mittagsschlaf zu verzichten, gerade auch wenn Sie eine Schlafstörung haben, um sich nicht den Schlafdruck für die nächste Nacht wegzunehmen.
Und Schlafdruck braucht man, um gut einzuschlafen?
Das braucht man. Mhm. Wäre gut.
Eine Frage aus Bremen. Ein Hörer bemerkt, dass sein Mund offen steht und extrem trocken ist. Mhm. Gibt es einen Trick, um den Mund beim Schlafen geschlossen zu halten?
Gibt es bestimmt verschiedene Tricks, aber in der Tat ist es auch hier wieder wichtig zu gucken, ist das wirklich kein krankhaftes Schnarchen, was dahinter steckt? Denn wenn die Atemwege in sich zusammenfallen, gibt der Körper natürlich Versuch, der richtig Luft zu ziehen gegen die verschlossenen Atemwege. Dann geht der Mund auf, dann schnarcht man, dann wird auch der Mund letztlich trocken. Deswegen geht es da erstmal darum, eine Ursache zu erkennen. Und wenn zum Beispiel so eine Schlafapnoe therapiert ist, geht das häufig auch von alleine dann wieder weg.
Ein Hörer aus Süddeutschland berichtet, dass er bei der Schlafapnoe-Therapie mit dem Gerät nicht klarkommt und deswegen sozusagen gar nicht therapiert wird. Und fragt, was machen? Also gibt es Alternativen?
Genau, wir haben ja kurz schon mal das Ganze angerissen. In der Tat gibt es Alternativen, die im Zweifelsfall nicht so gut wirken wie die Überdrucktherapie. Aber wenn ich mit der Überdrucktherapie wirklich nicht zurande komme, und da gibt es etliche Patienten, die das nicht schaffen, dann ist zum Beispiel jetzt als Zweitlinientherapie die Unterkieferprotrusionsschiene, schwieriges Wort, ist letztlich eine Zahnschiene, die sich in den Mund einsetzen und die den Unterkiefer leicht nach vorn holt und dadurch das Schnarchen und die Atemaussetzer bekämpfen soll.
Und dann bleibt der Mund feucht.
Und dann bleibt auch der Mund feucht.
Eine Hörerin fragt, gibt es einen Zusammenhang von Schlafstörungen und Wechseljahren, also gerade Durchschlafstörungen betreffend?
Also in der Tat ist es so, dass Frauen wirklich durch die Geschlechtshormone auch geschützt sind vor der Schlafapnoe. Das heißt, die Schlafapnoe tritt erst nach der Menopause auf, aber der Hormonstatus wird ordentlich durcheinander gewirbelt, sodass auch andere Schlafstörungen, chronische Ein- und Durchschlafstörungen, die nicht körperlich bedingt sind, dann bei Frauen häufiger auftreten.
Melatonin, hilft das beim Einschlafen, Durchschlafen? Fragt ein Hörer aus München.
Genau, Melatonin ist ja unser Schlafhormon, allerdings natürlich nicht das einzige Hormon, was uns gut ein- und durchschlafen lässt, aber das ist das Hormon, was ausgeschüttet wird, wenn die Sonne untergeht, wenn also das Licht draußen weggeht und was uns ein- und durchschlafen lässt. Allerdings gibt es da viele Präparate, die man frei käuflich erwerben kann. Da gibt's keine,
funktionieren die?
Na, da gibt es häufig keine Studien dahinter. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie schnell wird das eigentlich vom Körper aufgenommen, wie schnell wird es verstoffwechselt. Es ist ein Eiweißstoff, der schnell verstoffwechselt wird, Arzneimittel wirksam. Verzögert freigesetzt, kann Melatonin allerdings bei solchen Schlafstörungen gut helfen.
Ja. Sehr beliebt oft auch Baldrian.
Baldrian auch.
Mögen ja eigentlich Katzen besonders.
Ja, genau. Aber man muss ja ganz klar sagen, die Natur hat ja häufig gute Therapieverfahren bereit und gerade Baldrian senkt zum Beispiel auch, führt zu einer besseren Entspannung und deswegen kann man es gut einsetzen.
Schlafstörung, Schlafapnoe, das war heute Thema der Sprechstunde mit Martin Winkelhalde am Mikrofon. Unser Gast im Studio, Professor Christoph Schöbel, er ist Leiter des Schlafmedizinischen Zentrums an der Ruhrlandklinik, dem Westdeutschen Lungenzentrum der Universitätsklinik in Essen. Herr Schöbel, vielen Dank, dass Sie so viel Zeit genommen haben, dass Sie zu uns gekommen sind. Dank auch allen Hörerinnen und Hörern, die uns angerufen, die uns gemailt haben. Das Thema der Sprechstunde in einer Woche, Krebs überlebt und dann bösartige Erkrankungen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Gleich geht's hier weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Ein Thema: Hitzewellen in Europa, Nordamerika und China. Eine Studie der WWA. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen.